Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Liebe Gemeinde, liebe Freunde hier vor Ort, liebe Teilnehmer an diesem Gottesdienst im Livestream, ob zu Hause oder unterwegs oder auch diejenigen, die den Gottesdienst nachhören, zum Beispiel, weil sie heute bei dem Chor-Event dabei sind. Ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte, so wie du es verheißen hast. Wir bitten, dass dein Wort wirklich unser Licht wird, dass du unser Leben erhellst, dass wir dich sehen können und dass du uns groß wirst. Amen. Es begab sich, dass ein Frosch eines Tages in eine Schale mit Milch fiel. Auf jede erdenkliche Weise versuchte er herauszuspringen, scheiterte aber immer wieder. Die Ränder waren einfach zu hoch und die Milch zu glitschig. So konnte er nicht genügend Kraft für den Sprung aufbringen, also tat er das Einzige, was er tun konnte. Er strampelte und trat und strampelte noch mehr. Und siehe da, durch sein Paddeln und Strampeln hatte sich in der Milch ein Butterklumpen gebildet, von dem aus der Frosch in die Freiheit springen konnte. Das ist die natürliche Einstellung der meisten Menschen. Du musst dich einfach nur genügend anstrengen. Irgendwann reicht es dann aus. Bezogen auf unser Verhältnis zu Gott, wenn du ein bestimmtes Level erreichst an Selbstverbesserung, an Befolgen von Regeln und Geboten, an guten Taten, dann genügt das für deine Errettung. Am Schluss von Goethes Faust II verkündigen die Engel das Urteil über den Dr. Faust. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. So rechnet der Mensch. Jens Buchtle ist vor ein paar Wochen in seiner Predigt schon mal auf die Geschichte von Jesus und dem reichen Jüngling eingegangen. Die Frage des Jünglings an Jesus war: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Erben bedeutet, dass er etwas bekommt, was ihm zusteht. Jesus antwortet ihm in zweierlei Weise. Indem er ihn erstens darauf hinweist, dass nur Gott gut ist, fragt er indirekt: Wenn du mich gut nennst, warum erkennst du mich dann nicht als Gott an? Zweitens fordert er ihn auf, die Gebote zu halten. Das hatte der Jüngling getan, dachte er zumindest. Dann führt Jesus ihn an seine Grenze. Er verlangt, er solle seine Reichtümer verkaufen und den Armen geben, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Das war dann zu viel. Der reiche Jüngling geht traurig weg. In der Geschichte geht es nicht in erster Linie um die Gefahren des Reichtums, sondern darum, dass jeder, der meint, sich einen Anspruch auf das ewige Leben erarbeiten zu können, scheitern muss. Falsch gerechnet. Wenn du so rechnest wie der Frosch in der Milchschale, wie Dr. Faust bei Goethe oder der reiche Jüngling im Neuen Testament, dann kann ich dir einen Tipp für ein Video geben. Das Video heißt 6000 Punkte für den Himmel, dauert so eine gute Viertelstunde und also viel kürzer als die Predigt heute sein wird. Du kannst das Video beispielsweise auf YouTube anschauen. Dann empfehle ich dir die gründliche Lektüre der ersten drei Kapitel des Römerbriefs. Vertiefend kannst du dir dazu beispielsweise die Predigten auf unserer Homepage www.efg-rozo.de anhören. Wenn du das machst, dann wird die Idee, dass der Mensch sich selbst erlösen könnte, geradezu zerbröseln. Der Schreiber des Römerbriefs, der Apostel Paulus, beschuldigt sowohl Juden wie auch Nichtjuden, vor Gott schuldig zu sein, weil sie ihm nicht die gebührende Ehre geben, obwohl sie seine Kraft und Göttlichkeit erkennen müssten, ob in der Natur, im Gewissen oder im mosaischen Gesetz. So folgert Paulus mit dem Zitat aus Psalm 14: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tue, da ist auch nicht einer. Und ein paar Verse weiter, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt, Klammer nur, Erkenntnis der Sünde. Erst nachdem das ganz klar ist, kommt der große Wendepunkt in Römer 3, Vers 21. Also jetzt, glaube ich, wird die Erinnerung schon etwas lebendiger. Ja, das war jetzt noch nicht so lange die Predigt. Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Hier deutet sich schon mal an, wie Gott rechnet. Wie Gott rechnet, ist der Schwerpunkt des heutigen Predigttexts und damit auch der Titel der Predigt. Ich lese aus dem 4. Kapitel des Römerbriefs die Verse 1 bis 12. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Ja, langer Text. Sonderlich kompliziert ist er nicht. Also man kann das schon verstehen, so beim ersten Hören. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Während die Adressaten des Römerbriefs überwiegend keinen jüdischen Hintergrund hatten, richtet sich der Apostel Paulus mit diesem Abschnitt ausdrücklich an Juden bzw. Judenchristen. Wir können das daran erkennen, dass gleich am Anfang von Abraham als unserem Vorvater nach dem Fleisch gesprochen wird. Also die Juden als leibliche Nachkommen Abrahams adressiert werden. Wenn du ganz genau schaust, wie das hier in der Schlachterübersetzung steht, dann wird dich vielleicht das Komma nach dem Vater irritieren. Tatsächlich könnte man theoretisch die Formulierung nach dem Fleisch auch auf das Finden, also was hat er nach dem Fleisch gefunden, statt auf den Abraham beziehen. Das halte ich aber im Einklang mit den meisten Auslegern für eher unwahrscheinlich. Abraham hat also offensichtlich irgendwas erlangt oder gefunden. Vielleicht hast du schon mal von Archimedes von Syrakus gehört, der, nachdem er das nach ihm benannte archimedische Prinzip entdeckt hatte, laut Heureka rufend durch die Stadt gelaufen sein soll. Heureka bedeutet, ich habe es gefunden. Dieses griechische Wort wird hier verwendet. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Die Juden hatten damals gelehrt, Abraham hätte das ganze Gesetz gehalten, bevor es überhaupt von Gott gegeben worden ist. Abraham sei so gerecht gewesen, dass er niemals in seinem Leben irgendetwas zu bereuen gehabt hätte. Also wer das Alte Testament genau liest, dem wird vielleicht die eine oder andere Szene präsent werden, wo das etwas anders war. Der Apostel Paulus widerspricht solchen Ideen von diesem übertriebenen Heiligkeitsniveau Abrahams ganz entschieden. Entgegen der verbreiteten Ansicht der Juden hat der Abraham nämlich nicht durch Werke die Rechtfertigung bekommen. Selbst bei dem Erzvater Abraham reichen die Werke nicht aus, um sich damit die Erlösung zu verdienen. Wie wird es dann erst bei uns sein? Das Thema mit dem Rühmen hatten wir übrigens am letzten Sonntag schon mal in der Predigt. Hast du dich schon mal gefragt, was damit eigentlich gemeint ist? Also was soll das heißen, irgendwas zum Rühmen haben? Es wird vielleicht verständlicher, wenn wir statt Rühmen mit Vorweisen übersetzen. Also bei all den guten Taten, die Abraham sicher vollbracht hat, kann er doch vor Gott nichts vorweisen. Jedenfalls reicht es nicht zur Gerechtigkeit. Gottes Anspruch ist nämlich nicht relativ, sondern absolut. Was bei Abraham den Ausschlag gab, macht der Apostel Paulus den Juden ganz klar. Er greift nicht auf irgendwelche Argumente zurück, sondern auf die Schrift, also auf das Alte Testament, in dem er aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6 zitiert. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Im Übrigen später in unserem Predigtabschnitt wird er nochmal wörtlich aus dem Alten Testament zitieren. Also eine Erkenntnis, die wir für uns daraus ziehen können, ist auf jeden Fall, dass es wichtig ist, geistliche Argumente nicht auf irgendwelchen eigenen Gedanken aufzubauen, sondern auf der Bibel. Was sagt die Schrift? Paulus zitiert aus 1. Mose 15, Vers 6 und das ist ein Schlüsselvers im Alten Testament. Hier kommt zum ersten Mal der Begriff Glauben vor. Manche Christen in Amerika vor allem denken, die erste Erwähnung eines Wortes in der Bibel sei von maßgeblicher Bedeutung, so eine Art Generalschlüssel für das Verständnis aller weiteren Vorkommen. Sie nennen das Law of First Mention, Gesetz der ersten Erwähnung. Da gibt es bei den Amis sogar eine First Mention Study Bible, in der also alle ersten Vorkommen eines Wortes irgendwo fett gedruckt sind. Für mein Verständnis, ihr hört es vielleicht schon raus, geht es etwas zu weit. Schon deswegen, weil es zwar keinen Zweifel daran gibt, dass die ersten, also dass die Mosebücher den Anfang des Alten Testaments bilden. Die Reihenfolge der weiteren Bücher ist aber zum Beispiel im jüdischen Testament anders als in unseren Bibelausgaben. Da wird es dann schon etwas schwierig. Also wenn ich nichts davon halte, warum rede ich dann drüber? Weil hier im 1. Mose 15, Vers 6 nicht nur das Wort Glauben das erste Mal vorkommt, sondern auch das Wort Anrechnen und das Wort für Gerechtigkeit. Also von 5 hebräischen Wörtern, das glaube ich, könnt ihr abzählen, kommen 3 das erste Mal vor. Und das kann dann wohl eher kein Zufall sein. Wir wissen, dass Paulus ein Schriftgelehrter war, der bei dem hervorragenden Gesetzeslehrer Gamaliel gelernt hatte. Deswegen wird ihm die Besonderheit dieses alttestamentlichen Schlüsselverses sicher bewusst gewesen sein, wenn er die Juden darauf hinweist. Wie rechnet also Gott? Er rechnet Abraham den Glauben zur Gerechtigkeit. Dieses Rechnen ist ein Begriff aus der Buchhaltung. Gott hat auf Abrahams Konto Gerechtigkeit gebucht. Die Bezahlung für die Buchung hat noch nicht stattgefunden. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu wurde dann die Buchung wirksam. Und so haben Abraham und die anderen Gerechten des Alten Testaments Teil an der Gerechtigkeit Christi. Wir sollten jetzt nochmal einen Blick auf die Geschichte werfen, in deren Kontext der Glaube Abrahams so besonders betont wird. Was war da passiert? Gott spricht zu Abraham und verheißt ihm großen Lohn. Abraham klagt aber, dass er von diesem Lohn wohl final nicht viel haben wird, weil er keinen Erben hat, sondern seinen ganzen Besitz seinem Knecht vererben werden muss. Dann verheißt Gott ihm, dass er einen Sohn als Erben bekommen wird und nicht nur das. Er zeigt ihm den Nachthimmel und sagt voraus, dass Abrahams Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Abraham war zu diesem Zeitpunkt wohl schon mindestens 70 Jahre alt und seine Frau Sarah war definitiv nicht mehr im gebärfähigen Alter. Aber Abraham glaubt Gott und Gott rechnet ihm das zur Gerechtigkeit. Dieser Glaube Abrahams zeigt sich auch noch in anderen Situationen in seinem Leben. Schon über seine Berufung schreibt der Hebräerbrief im sogenannten Glaubenskapitel, Kapitel 11. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Abraham hatte sich also auf Gott eingelassen, ohne zu wissen, wohin seine Entscheidung ihn letztlich führen würde. Er hat seine verwandtschaftlichen Beziehungen und seine Heimat aufgegeben, um in ein Land zu ziehen, das Gott ihm irgendwann später zeigen sollte. Später, als Abrahams verheißener Sohn Isaak dann geboren und zum Jungen geworden war, befiehlt Gott dem Abraham, zusammen mit Isaak in das Land Moria zu gehen und ihn dort zu opfern. Abraham gehorcht und darf erleben, wie Gott geradezu in letzter Sekunde eingreift und das Opfer verhindert. Im schon mal genannten Hebräerbrief, Kapitel 11, wird das so interpretiert. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als Gleichnis wieder erhielt. Soweit ging Abrahams Glaube an Gottes Verheißung, also dass er damit gerechnet hat, Gott werde den Isaak wieder zum Leben erwecken. Glaube ist ein Rechnen mit dem bei Menschen Unmöglichen. Jesus sagt in Lukas 18, Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das steht im Übrigen wieder im Kontext von der Geschichte mit dem reichen Jüngling. Da geht es also darum, ja, wer kann dann selig werden? Ja. Und Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist aber ein Satz, den man ganz gut auch verallgemeinern kann. Gottes Möglichkeiten sind anders als unsere menschlichen Möglichkeiten. Und dieses tiefe Vertrauen und ja, das Rechnen mit den Möglichkeiten Gottes ist das, was Gott sich von dir und von mir wünscht. Weiter im Text. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wenn du meinst, Werke oder Leistungen bringen dir irgendwas, dann solltest du dir bewusst machen, du tust nur das, wozu du sowieso verpflichtet bist. Zur Gerechtigkeit wird es nie reichen. Das ist so, als würdest du auf eine Leiter klettern und meinen, du kämst damit bis zum Mond. Dann kommt ein schwieriger Vers. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Da haben sich die Theologen dran festgebissen. Es ist nämlich schwierig, was man hier mit dem Begriff des Gottlosen anfangen soll. Wer soll das sein? Ist da der Abraham damit gemeint? Wahrscheinlich er nicht. Wieso rechtfertigt Gott dann den Gottlosen? Ist es nicht gerade die Gottlosigkeit, wie wir am Anfang des Römerbriefs gelesen haben, wegen deren der Zorn Gottes über die Menschen kommt? In Römer 1, Vers 18 hat Paulus noch argumentiert, bat Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Also auf der einen Seite ist Gott zornig über die Gottlosigkeit der Menschen, auf der anderen Seite rechtfertigt er den Gottlosen. Ich verstehe das eher aus dem Blickwinkel des nächsten Kapitels im Römerbrief. Da heißt es Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Heißt, wir konnten zu dem Werk Jesu nichts hinzufügen, weil er für uns gestorben ist, bevor wir sein Werk überhaupt im Glauben annehmen konnten. Und wir können auch in Zukunft nichts dazu hinzufügen. Allein Christus ohne Werke. Das betont Paulus auch in den folgenden Versen. Er ruft noch einen weiteren großen Mann aus der Geschichte Israels, nämlich den David, zum Zeugen auf und zitiert aus den ersten Versen von Psalm 32. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Auch hier ist wieder vom Rechnen Gottes die Rede, diesmal im umgekehrten Sinn. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem Gott die Schuld nicht zurechnet. In welcher Situation hat der David diesen Psalm geschrieben? David war König über ganz Israel und hatte aus seinem Palast eine Frau, Bathseba, nackt auf dem Dach ihres Hauses baden sehen. Dann ging das Kopfkino los, obwohl er wusste, dass diese Bathseba verheiratet war, hatte sie zum Ehebruch verführt. Es kam, wie es kommen musste. Die Bathseba wurde schwanger. Weil aber ihr Mann Uria im Krieg war, konnte David ihm nicht so einfach ein Kuckuckskind unterjubeln. Den Versuch hat David zwar gestartet, indem er dem Uria Heimaturlaub gab, aber der Uria ging nicht in sein Haus, sondern lagerte bei der Armee, traf also auch seine Frau nicht. Daraufhin griff David zum Äußersten. Er hat seinen Heerführer Joab beauftragt, den Uria im Krieg an eine besondere Stelle der Front zu stellen, wo er sicher getötet werden würde. So ist es dann auch passiert. Gott lässt diesen Mord nicht ungestraft, aber er straft den David nicht auf ewig. Nachdem der David seine Schuld vor dem Propheten Nathan bekannt hatte, spricht ihm dieser Gottes Vergebung zu. In genau der Situation entsteht dieser Psalm, aus dem Paulus hier zitiert. Was hatte David bei Gott vorzuweisen? Nichts, im Gegenteil. Glücklich zu preisen ist jeder Mensch, dem Gott die Schuld nicht zurechnet. Gott handelt allein aus Gnade. Aus dieser Gnade vergibt er die erdrückende Schuld ohne Werke. In den folgenden Versen geht der Apostel noch auf eine andere Sache ein, die den Juden immens wichtig war: die Beschneidung, das Zeichen des alttestamentlichen Bundes mit Israel. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Also hier geht es um die Frage, wann Gott Gerechtigkeit zurechnet. Der Theologe Adolf Schlatter schreibt dazu, Abraham hat die Beschneidung nicht empfangen, damit er durch sie gerecht werde, sondern weil er vor Gott gerecht war, durch seinen Glauben. Darum wurde er mit dem Zeichen der Beschneidung versehen. Sie bildete das göttliche Siegel auf die in seinem Glauben bestehende Gerechtigkeit. Zum Glauben aber hat er der Beschneidung nicht bedurft. Und Gott hat nicht auf sie gewartet, um seinen Glauben an- und aufzunehmen. Vielmehr war er bereits in Gottes Gnade und Gerechtigkeit eingeschlossen, ehe er nach dem Maß des Gesetzes ein Jude war. Die Beschneidung ist also nicht die Handlung, mit der Gott dem Abraham Gerechtigkeit verleiht, sondern ein Siegel des Bundes. Wann fand denn jetzt diese Beschneidung Abrahams statt? Nach jüdischer Tradition liegen zwischen der Begegnung Abrahams mit Gott, bei der Gott ihm den Glauben zurechnet zur Gerechtigkeit, und der Beschneidung ungefähr 29 Jahre. Das muss den jüdischen Lesern des Römerbriefs bewusst gewesen sein. So wird Abraham zum Vater nicht nur der Juden, sondern auch aller unbeschnittenen Gläubigen. Das muss in den Ohren der Juden eine Ungeheuerlichkeit gewesen sein. Abraham zum Vater zu haben, war für sie was ganz Besonderes. Die Formulierung "unser Vater Abraham" war was, über das die Juden eifersüchtig gewacht haben. Ein Proselyt, ein Mensch, der zum Judentum bekehrt worden ist, aber kein gebürtiger Jude war, einem Proselyten war es nicht erlaubt, in der Synagoge Abraham als unseren Vater zu bezeichnen. Er musste ihn euren Vater nennen. Paulus verwirft diese strikte Unterscheidung hier. Er betont, dass alle Gläubigen Abraham zum Vater haben. Eine letzte Anmerkung noch zur Abrundung, was den Glauben im Verhältnis zu den Werken angeht. Ich möchte hier nicht auf den Vergleich mit dem Jakobusbrief eingehen, in dem ein anderer Schwerpunkt gesetzt wird. Es ist mir wichtig zu betonen, dass man auch den Glauben selber als Werk missverstehen könnte. Wäre das so, dann wäre der Glaube das einzige Werk, das letztlich rettet. Dem widerspricht Paulus beispielsweise im Epheserbrief. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und in Römer 12 schreibt er, dass das Maß des Glaubens von Gott zugeteilt ist. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich fasse zusammen. Es liegt in der Natur von uns Menschen, damit zu rechnen, dass wir uns durch religiöse Anstrengung das Heil verdienen können. Alle Religionen funktionieren so. Bei Gott ist es anders. Alle guten Taten zusammengenommen reichen nicht aus. Gottes Gerechtigkeit ist ein Geschenk seiner Gnade, das wir im Glauben ergreifen können. So rechnet Gott. Das ist auch für langjährige Christen immer wieder ein Punkt, den wir uns bewusst machen müssen. Die alte Idee der Selbsterlösung schleicht sich gerne durch die Hintertür wieder ein. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, heißt es in dem alten Lied Stern, auf den ich schaue. Wenn du aber dieses Gnadengeschenk Gottes durch Jesus Christus noch nicht angenommen hast, dann lade ich dich herzlich ein, mich nach dem Gottesdienst anzusprechen. Gottes Geschenk gilt auch für dich. Ich bete.